Nehmt gerne Platz. Ich hoffe, ihr habt auf euren Plätzen dieses kleine Booklet gefunden. Sonst sitzt ihr wahrscheinlich drauf. Es ist schön bunt, aber es ist auch inhaltsreich. Wir wollen in der nächsten Woche eine Fasten- und Gebetswoche machen. Ihr habt vielleicht schon davon mitbekommen. Wir starten am Mittwoch mit einem Gebetsabend und dann geht es bis Samstagabend und dann Sonntag der Gottesdienst. Das ist so unsere Richtung. Vielleicht fragst du dich ja, Fasten, warum, wieso, wie? Das steht hier so ein bisschen drin. Also wir sind jetzt eine Gemeinde, wir haben das Thema Fasten eigentlich nicht so hochgehalten. Wir wollen uns da ein bisschen bewegen in diese Richtung und auch Erfahrungen sammeln. Und deswegen laden wir jeden ein, mitzumachen. Aber ich möchte ein paar Hinweise geben, die vielleicht hilfreich sind für dich, wenn du dich auch fragst, soll ich fasten und wie soll das gehen? Also du kannst unterschiedlich fasten. Man kann auf das Essen verzichten und dann nur trinken, sodass es das Fasten, wie es eigentlich in der Bibel am meisten auftaucht. Du kannst aber auch andere Sachen fasten. Du kannst auch eine Mahlzeit zum Beispiel am Tag nur fasten. Wenn du sagst, Mensch, Mittagessen lasse ich aus, sonst kriege ich das vielleicht nicht so gut hin mit meinem Körper, dann mach doch auch nur das. Und wenn du sagst, du brauchst schon irgendwie dein Essen, sonst kollabierst du total, dann faste doch was anderes. Warum nicht einmal Netflix fasten oder Instagram fasten? So, ne? Letztendlich, der Punkt ist ja nicht, dass wir uns hier knebeln und dass wir uns Sachen antun, die uns nicht gut tun, sondern wir wollen uns mehr fokussieren auf Jesus. Und wir wollen den Hunger und den Durst, der in uns entsteht, wodurch auch immer, was wir weglassen, dass wir den auf Gott konzentrieren und da mehr Zeit mit ihm verbringen und Raum dafür schaffen. Ich möchte ein bisschen davor warnen, wenn du jung bist, also wenn du im Wachstum bist, du bist Kind, du bist Jugendlicher, dann faste besser nicht. Jedenfalls nicht mit dem Essen weglassen, okay? Wenn du schwanger bist, dann faste nicht. Wenn du Medikamente einnimmst, dann faste nicht, ohne mit deinem Arzt gesprochen zu haben. Also es geht nicht darum, jetzt möglichst hart drauf zu sein und möglichst viel zu fasten und alles wegzulassen, sondern wir müssen hier weise sein, damit wir uns nächste Woche auch gesund wiedersehen und uns nicht gegenseitig im Krankenhaus besuchen müssen oder so, okay? Also alles in Maß, alles entspannt, alles in Freiheit. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, dass du da jetzt mitmachen müsstest, wenn du innerlich gar nicht die Freiheit dazu hast. Sei ganz entspannt. Aber lass dich inspirieren und vielleicht mit hineinnehmen. Und manchmal muss man auch Sachen ein bisschen ausprobieren und testen, dass wir Erfahrungen sammeln. Hier sind viele wichtige, gute Informationen drin. Sei dabei, soweit es dir möglich ist, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du nicht fasten magst oder kannst, dann komm doch gerne einfach zu den Gebetsabenden. Die solltest du nicht fasten, okay? Also wir fangen an am Mittwoch 18.30 Uhr und werden da einen Abend haben, wo wir Abendmahl zusammen feiern, wo wir als Gemeindeleitung da sein wollen, um für euch zu beten und euch zu segnen. Also wenn du Sehnsucht hast, gesegnet zu werden von deiner Gemeindeleitung, dann komm dahin, es wird ein guter Abend. Wir wollen die Abende nicht wahnsinnig in die Länge ziehen, sondern so eine gute Stunde zusammenkommen und beten, nicht wahnsinnig viel Lobpreis haben, aber hauptsächlich beten, Gott suchen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wir werden verschiedene Gebetsanliegen reingeben und der Höhepunkt soll dann sein am Samstag, da wird Björn da sein, Björn Lüttke mit seiner Frau Britta und wir haben den Heiliggeistabend genannt, da wollen wir ein bisschen ausgedehnter Zeit haben, Gott zu suchen, dass er uns neu beschenkt mit seinem Heiligen Geist. Genau, also wir haben viel vor, wir wollen uns startklar machen für dieses Jahr, in einer geistlichen Art und Weise uns ausrüsten lassen. Deswegen komm gerne vorbei. Wenn du Fragen haben solltest, vielleicht auch während dieser Woche beim Fasten, wenn irgendwie was auftaucht, wo du nicht mit klarkommst, dann melde dich gerne. Also schreib eine E-Mail, ruf an. Wir sind da bereit, einfach euch auch zur Seite zu stehen, dass ihr da nicht alleine seid in dem, was euch dann vielleicht begegnet. Gut, so. Das war mal der kurze Werbeblock für diese Woche. Wir sind in der Predigtreihe Alles in Christus. Wir haben diese Predigtreihe ganz bewusst am Jahresanfang gesetzt. Dieses Jahr wird uns herausfordern mit der Bauthematik. Also wir werden uns hier bewegen, es wird viel Veränderung geben, aber wir haben auch etwas, was bleibt. Und das ist unser Fundament unseres Glaubens, unser Fundament in Jesus Christus. Und deswegen haben wir 3 Predigten bewusst gesetzt zu diesem Thema. Wir sind gegründet in Christus und was wir alles geschenkt bekommen haben. Weil das wird sich durch den Bau nicht ändern. Das wird sich auch nicht durch eine neue Regierung ändern. Das wird sich auch nicht durch Trump ändern oder so. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Fundament, auf dem wir stehen. Und das ist auch gut so. Und daran sollten wir immer und immer festhalten. Heute ist der letzte und 3. Teil von der Predigtreihe. Und da möchte ich uns die Verse vorlesen, um die es heute geht, aus dem Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 11 bis 14. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Willen ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wer hat von euch schon mal geerbt? Erben ist ja so eine komische Sache irgendwie, ja? Da ist jemand gestorben, der uns nahe stand. Meistens sind es dann die eigenen Eltern oder Großeltern, und dann kommt ein Erbe auf uns zu, was wir dann nehmen können. Und wenn es gut läuft, dann hat man da Geld oder ein Haus und dann bekommt man was geschenkt, für das man ja nicht selbst gearbeitet hat, wo man selbst nichts geleistet hat, was einem einfach so in den Schoß gelegt wird. Gleichzeitig ist der Schmerz da über die Person, die gestorben ist, dass man traurig ist und denkt, boah, schade. Also ist ein ambivalentes Gefühl zu erben, finde ich. Manchmal ist es auch so, dass man vielleicht nicht so viel erbt oder nicht die tollsten Sachen erbt. Manchmal erbt man vielleicht sogar Schulden, ja, so. Dann muss man sagen, ich will das Erbe nicht annehmen. Manchmal erbt man vielleicht nur irgendwie das Bild im Wohnzimmer mit den röhrenden Hirschen oder so und sagt, boah, das ist jetzt auch nicht der Hit. Also es gibt unterschiedliche Emotionen, was das Erben angeht. Und hier spricht Paulus davon, dass wir Erben sind, dass wir durch Christus erben. Jetzt kann man das Bild irgendwie weiterziehen und sagen, ja, Christus, er ist gestorben, er ist auferstanden und er hat ein Erbe bekommen von seinem Vater und wir sind Miterben mit Christus, ja, so. Also wir hängen mit drin und wir sind Beteiligte, wir sind Geschwister von Christus und Teil des väterlichen Erbes geht auch auf uns über. So kann man das vielleicht sehen. Ganz spannend, sich mal mit diesem Bild so zu beschäftigen. Wir sind also Teil der Familie Gottes und der Vater im Himmel, der ist so großzügig, dass er sein Erbe verteilt, ohne jetzt an dieser Stelle zu sagen, der Vater im Himmel ist tot und deswegen kriegen wir das Erbe, okay? Also irgendwo hinkt dann auch wieder das Bild. Gott teilt sein Erbe mit uns. Und zur Beruhigung, das Erbe von Gott für uns ist kein kümmerliches Erbe. Gott hinterlässt uns keine Schulden, und auch nicht dieses komische Bild, was wir jetzt alle vor Augen haben. Epheser 1, Vers 18. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also ein reiches und ein wunderbares Erbe liegt da. geknüpft an die Bedingung für die, die zu seinem Volk gehören. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ja, ich weiß gar nicht, ob ich zu Gottes Volk gehöre, ich habe mit Christus gar nichts zu tun, ich bin gar nicht in dieser Familie Gottes irgendwie hineingekommen, dann betrifft dich das noch nicht, dann bist du noch nicht Erbe, so wie wir es hier lesen, aber du kannst Erbe werden. Weil diese Familie Gottes, die ist nicht begrenzt. Da sind keine Mauern drum gezogen, dass gesagt wird, naja, du kommst rein und du kommst nicht rein, sondern die Familie Gottes ist immer offen, dass neue Familienmitglieder hinzuadoptiert werden durch den Vater, der alle Menschen liebt und alle dabei haben möchte. Und dann bist du auch Erbe, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist der Weg, dieses Erbe zu bekommen. Erbe ist letztendlich ein rechtlicher Akt, so kann man sagen, für das du jetzt nichts kannst. Also du musst nicht, alles richtig machen, um das Erbe zu bekommen. Du musst nicht besonders gut sein, um bei Gott zu erben. Sondern die Intention, die fängt bei Gott an. Also Gott möchte dich beschenken, deswegen erbst du. Nicht, weil du sagst, hey, ich hätte gern ein bisschen Erbe, kann ich was haben und was soll ich tun? Nein, nein, sondern Gott sagt, ich möchte dich beschenken mit Erbe. Letztendlich, was dahinter steckt, ist auch so ein bisschen das Bild vom Alten Testament. Da haben wir die Situation ja, da ist das Volk Israel und Gott hat durch Abraham zugesagt, dass das Volk ein Land erben wird, das Land Kanaan. Und dann sind sie ja in Ägypten und sie haben das Land nicht in der Tasche, sie haben nichts davon. Und dann kommen sie durch Mose und durch Josua, kommen sie in das Land Kanaan und dann wird das Erbe ausgeteilt. Und dann wird ausgelost, wer bekommt denn welchen Flecken Erde. Und dann heißt es in den Psalmen an manchen Stellen, dass das Losteil auf glückliches Land gefallen ist. Das heißt, die Leute waren dann froh und dankbar, wenn sie ein gutes Stück Land geerbt haben, was Gott ihnen bereitgehalten hat. Und der Gedanke ist auch, dass kein Mensch in dem Volk ging leer aus, sondern jede Familie, jede Sippe hat ein Erbteil bekommen und da konnten sie dann ihr Zuhause bauen, da waren sie versorgt, da konnten sie anbauen, was sie wollten, da ging es ihnen gut in diesem Erbe. Also das Land Kanaan als Erbe für das Volk Israel. Und deswegen ist dieses Bild von einem Erbe, wo man in diesem Erbe leben kann, dass man besitzen kann, dass man auspacken kann und wo man zu Hause auch ist, das ist ein Bild, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und das wird hier auch aufgegriffen. Das heißt, die Juden, die hatten das im Hinterkopf. Ja, wenn sie es gehört haben, es geht ums Erbe, dann wussten sie, ja, unsere Vorfahren mit dem Land und so, dann hatten sie diese alten Geschichten im Kopf. Was ist dieses Erbe für uns, von dem hier die Rede ist? Das Erbe, das ist zuallererst das ewige Leben. Das ewige Leben, was Gott für uns bereithält und wo er sagt, hey, du glaubst jetzt an Jesus, du bist jetzt mit dem Vater verbunden, du wirst ewiges Leben bekommen als Erbe. Und dieses ewige Leben, das ist ja schwierig sich vorzustellen. Weiß nicht, wie es dir da geht in deiner Vorstellungskraft. Wie stellst du dir ewiges Leben vor? Ich versuche mir ab und zu an solche Eselsbrücken zu bauen und eine Eselsbrücke, die mir ein bisschen hilft, ist, ich stelle mir so die schönsten Momente meines irdischen Lebens vor, wo ich voller Glück bin, wo es mir gut geht, wo ich schöne Sachen erlebe und dann denke ich, boah, und das ewige Leben, das ist 1000-mal schöner als diese irdischen schönen Momente und dieses Leben wird aber dann nie aufhören. Das heißt, diese Erfahrung in diesem Glück, in dieser Zufriedenheit zu sein, das wird durchlaufen die ganze Zeit bis in alle Ewigkeit halt. Es wird nicht zu Ende gehen. Manchmal gibt es ja solche Momente, ja, wo du auch ein Stück weit spürst von dieser Dimension und Größe Gottes. Also mir geht es so, wenn ich im Urlaub bin, im Bergurlaub, und dann bist du oben am Gipfel und vielleicht auch auf einer Hütte in den Bergen und hast dann einen Sonnenuntergang und du hast dieses Majestätische vor dir und es berührt dich und du spürst, boah, wie krass und wie schön das ist und es berührt wirklich deine Seele. Und wenn ich das jetzt in die Ewigkeit ziehe, denke ich, boah, so krass vom Erlebnis her ist Ewigkeit. Ohne all das Negative hier auf dieser Erde, ohne diese Kämpfe, ohne all das, was uns so herausfordert, was das Leben auch schwierig macht. Ewigkeit. Gott hat uns mit der Ewigkeit beschenkt, mit einem ewigen Leben. Das ist das Erbe. Im ersten Petrusbrief steht Folgendes, Kapitel 1, Vers 4. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Das Erbe, was Gott für uns bereithält, ist anders als jedes Erbe, was du hier auf dieser Erde bekommen könntest. Manches Erbe, was du vielleicht bekommen hast, das ist auch schnell wieder weg, aufgebraucht. Wenn du da ein paar 10.000 Euro bekommen hast, so, und dann investierst du das vielleicht in dein Haus und dann tilgst du deinen Kredit. Das ist nett, aber dann ist es wieder auch weg. Oder du kaufst dir ein neues Auto dafür und dann fährst du das ein paar Jahre und dann hast du vielleicht noch einen Unfall und irgendwann kommt der Rost oder was auch immer, dann ist das Auto auch wieder weg. Oder du investierst das Erbe, was du bekommen hast, in Wertpapiere, und irgendwie, du hast aufs falsche Pferd gesetzt und der Kurs von deinen Aktien schmiert ab und dann hast du es wieder nicht. Also alles, was wir hier auf der Erde haben könnten, an materiellem Erbe, das ist nett, das kann auch mal helfen, aber das ist nicht makellos und ist nicht auf Ewigkeit hin angelegt. Und Gottes Erbe ist anders. Gottes Erbe ist das, was uns hält und was uns etwas gibt für die Ewigkeit, was nicht zerrinnt, was nicht kaputt geht, was uns keiner nehmen kann, was nicht abhängig ist von äußeren Situationen und von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es gibt ein besseres Erbe für uns. Hast du einen Blick für dieses Erbe, was Gott hat für uns? Oder schielst du auf das irdische Erbe, was du vielleicht mal bekommen könntest oder was du vielleicht auch selbst erarbeiten willst an materiellen Dingen? Also wo ist dein Fokus in deinem Leben und welche Rolle spielt dieses Erbe von Gott, dieses ewige Leben? Wie gehst du mit dieser Wahrheit um, dass Gott dich mit diesem grandiosen Erbe beschenkt hat? Und da kannst du unterschiedliche Möglichkeiten haben, wie du damit umgehen kannst. Du kannst vielleicht sagen, ja, das Erbe ist mir schon auch wichtig, ich will ja gerettet werden, ich will ja in den Himmel kommen. Also du kannst sehr fixiert sein auf das Erbe, auch auf dieses geistliche Erbe. Und du kannst sagen, ja, ich möchte unbedingt dieses Ticket in den Himmel bekommen und das ist mein Ziel, in der Ewigkeit gerettet zu sein, bei Gott zu sein. Und dann sage ich, ja, das ist nicht ganz verkehrt, aber die Frage ist, ob so dein ganzer Fokus stärker auf dem Erbe liegt oder auf dem Erblasser, auf dem, der dir das Erbe schenkt, weil er dich liebt und weil er dich bei sich haben möchte. Also bist du stärker auf diese Rettung für dich fokussiert oder lebst du aus dieser Liebesbeziehung zu dem Vater, der dich beschenkt? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also wollen wir nur haben? Oder wollen wir in Beziehung leben und gehen hier auf eine tiefere Ebene mit unserem Vater in diese Beziehung? Vielleicht sagst du aber auch, ja, dieses Erbe, das spielt eigentlich für mich überhaupt keine Rolle. Also, ich weiß davon, ewiges Leben, ja, aber ich bin ja jetzt hier in meinem irdischen Leben und lebe mein Leben so, wie es mir in den Sinn kommt. Und das ewige Leben ist ja weit weg. Du schiebst das Thema weit weg und machst einfach dein Ding. Vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man sich jetzt hineinversetzen würde in das britische Königshaus. Da ist jetzt irgendwie Prinz William und er ist der Thronfolger und er ist letztendlich auch der Erbe und er weiß, er wird in diese Position kommen, König zu sein und da ist er auch viel an Gütern mit verbunden und so. Wenn er jetzt sagen würde, ja, das ist mir alles ganz egal, gerade ich lebe einfach so gerade jetzt mein Leben, wie es mir passt, unabhängig von diesem ganzen Königskram. Vielleicht so ein bisschen wie sein jüngerer Bruder gerade. Und manchmal, glaube ich, gehen wir so einen Weg irgendwie als Christen, wo wir dieses Thema weit wegschieben und sagen, hey, das ist jetzt alles gar nicht relevant. Vielleicht irgendwann kurz vor dem Tod mache ich mir bewusst, ja, ich habe hier ein Erbe, was jetzt bald kommt. Aber jetzt lebe ich einfach meine Sache und habe damit gar nichts zu tun, was Gott jetzt irgendwie will. Und fühle mich auch gar nicht so, dass ich jetzt den Erblasser, also mein Vater im Himmel, Ehre bereiten sollte durch die Art und Weise, wie ich lebe. Ich fühle mich gar nicht jetzt schon gewürdigt, als Königskind unterwegs zu sein. Mach einfach mein Ding. Dann kann das auch eine Möglichkeit sein, wie du mit diesem Thema unterwegs bist. Oder aber du bist in einer liebevollen und dankbaren Beziehung zu Gott, dem Vater. Und sagst, hey, ich bin hier mit Gott ja verbunden und ich weiß, dass er mich beschenkt. Und ich bin hier in einer guten Art und Weise mit Gott unterwegs. Dann kann das auch sein, dass du einfach voller Dankbarkeit bist und in dieser Beziehung lebst und Gott die Ehre gibst und einfach so lebst, wie es gut ist, dass du aus seiner Gnade lebst und dass du dich schon freust über das, was du jetzt schon bekommen hast und was noch kommen wird. Ich glaube, dass wir das Leben hier auf dieser Erde leichter leben können, wenn wir uns des Erbes bewusst sind, was auf uns wartet. Vielleicht ist das auch im Irdischen auch manchmal so, wenn du weißt, aha, du lebst jetzt so dein Leben und bist herausgefordert, aber du weißt, boah, eines Tages werde ich auch erben und dann wird manches vielleicht ein bisschen einfacher, finanziell auch einfacher. Dann kann dich das stärken. Und dann kann das irgendwie positiv für dich schon jetzt sein, weil du weißt, da kommt ein Erbe. Ich danke dir herzlich, mein Bruder. Ich habe meine Wasserflasche vergessen hier. Meine blaue Wasserflasche, die ist irgendwie abhanden gekommen. Deswegen habe ich jetzt eine andere Flasche hier. Also der Gedanke, das Wissen um das Erbe kann unser Leben schon hier und jetzt leichter machen. Und ich glaube auch, das Wissen um dieses geistliche Erbe des ewigen Lebens kann unser Leben hier stärken und kann uns eine andere Perspektive geben. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle aber, ja, das Erbe ist ja schön und gut, ewiges Leben, schön und gut, aber was ist denn hier und jetzt, was habe ich denn konkret davon? Also, was bleibt denn jetzt schon hier in meiner Hand von diesem Erbe? Manchmal ist es ja so, bei Firmenbesitzern oder bei Adligen, wo dann auch viel Erbmasse da ist, dass dann manchmal die Eltern sterben, wenn die Kinder noch jung sind und minderjährig sind. Das heißt, da sind die Kinder eigentlich die Erben, die haben das Erbe, rechtlich gesehen haben sie das Erbe, sie sind diejenigen, die das Erbe haben dürfen, aber sie dürfen es noch nicht ganz auspacken, sondern sie müssen warten, bis sie volljährig sind und für die Zwischenzeit ist dann so ein Verwalter, der dafür eingesetzt ist, dass es ihnen gut geht und dass sie, ich sag mal, Taschengeld aus dem Erbe schon bekommen und dass sie nicht Schwierigkeiten durchmachen müssen, sondern da kommt schon was aus dem Erbe zu ihnen geflossen, aber sie haben das Erbe noch nicht vollständig in der Hand, in ihrer Verfügungsgewalt. Und das ist das Bild, was wir hier haben, was, glaube ich, für uns auch gilt. Das heißt, da ist dieses Erbe, da ist dieses ewige Leben, da ist das, was Gott für uns bereithält und es kommt schon etwas davon in unser Leben hier und jetzt, aber wir sind noch nicht in der vollen Verfügungsgewalt. So. Wir haben es noch nicht in unserem Besitz. Wir sind in diesem Spannungsfeld. Ja, wir warten darauf, dass wir alle volljährig werden und dass wir eines Tages in der Ewigkeit alles in der Hand halten, was Gott uns hinterlassen hat. Das ist das Bild, was hier drin steckt. Und dieses Bild wird hier in diesem Text zusammengebunden mit der Person des Heiligen Geistes. Und da lesen wir mal zunächst den Vers 14 noch einmal, überspringen Vers 13. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Also es geht um den Heiligen Geist, der hier eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht hast du immer gedacht, ja, der Heilige Geist, ja, der, was macht der schon? Der schenkt Geistesgaben und so im Jahr. Aber die große theologische Sicht ist, der Heilige Geist, der ist eine Anzahlung auf dieses Erbe, was kommt. Der Heilige Geist, der gibt uns schon etwas von dem ewigen Leben hier und jetzt. Und weil wir den Heiligen Geist bekommen haben, als wir gläubig wurden und der Heilige Geist in uns Wohnung gemacht hat, deswegen sind wir sicher, dass Gott uns auch das Erbe auszahlen wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Das heißt, wir schmecken schon etwas von dem, was noch da sein wird. Manchmal haben wir Gottesdienste Gebetsabende, wo wir alle spüren, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes sehr stark da ist. Das könnte man jetzt so vergleichen, wie das, was ich eben gesagt habe, wenn ich auf dem Berggipfel stehe oder den Sonnenuntergang sehe und ich spüre, boah, ist das toll hier. Ich will diesen Moment gerne fixieren und behalten, weil das ein bisschen so wie Ewigkeit sich anfühlt. Und wir haben solche Gottesdienste, wo die Gegenwart des Geistes so groß ist. Und das ist letztendlich ein Vorgeschmack von dem, was kommt, wenn wir in der Ewigkeit sind. Es ist noch nicht 100%. Das wäre auch toll, noch toller, ja, wenn wir hier die 100% Herrlichkeit hätten. Aber es ist schon stark. Es ist schon ein Schmecken und ein Sehen von dem, was Gott bereithält. Und du hast Situationen in deinem Leben, wo Gott massiv wirkt und dir begegnet und etwas vielleicht auch in Form von Wundern dir schenkt oder von Erkenntnissen dir gibt. Gewirkt durch den Heiligen Geist. Und das ist alles hinweisend auf das ewige Leben, hinweisend auf die Ewigkeit. Das heißt, wir schmecken und sehen schon hier einen Teil dessen, was auf uns wartet. Deswegen ist das nie nur für den Moment, wo wir sagen, boah, das war aber ein toller Abend. Ja, es ist ein toller Abend gewesen oder ein starker Gottesdienst, aber es bewirkt in uns auch diese Sehnsucht, uns nach dem auszustrecken, was noch kommt. Und diese Sicherheit, da ist ja schon das Echte. Und da kommt noch mehr und das hat eine Verbindung. Wir sind mittendrin auf dieser Linie, das, was Gott noch bereithält, das zu nehmen. Der Heilige Geist ist ein Angeld auf das, was noch kommt. Letztendlich kommt diese Begrifflichkeit aus der Wirtschaftssprache, ja? So, da wo ein Vertrag gemacht wird, und man sagt hier, ich bestelle die und die Maschine für 1 Million Euro. Da gibt es normalerweise im Vertragsrecht immer Klauseln, dass dann eine Anzahlung folgt, dass dann der Vertragsteilnehmer einen Teil von dem Volumen der Maschine schon vorab zahlen muss, damit die Firma die Maschine bauen kann. Und damit die auch weiß, die meinen es auch wirklich ernst. So, also es gibt da vertragliche Regelungen. Es gibt ein Angeld, was gezahlt wird. Und dieses Angeld, was gezahlt wird, sorgt dafür, dass da eine Sicherheit ist, dass dieses Produkt auch abgenommen wird und dass dann auch die volle Zahlung fließt. Das ist das Bild hier. Der Heilige Geist ist das Angeld, was Gott uns gibt. Und er sagt, ich habe den Heiligen Geist euch gegeben und deswegen seid sicher, ich werde euch hier bis ans Ende führen in diese vollkommene Geschichte, dass wir hier ewiges Leben austeilen. Also wir haben schon jetzt einen Teil von dem, was Gott für uns bereithält. Wir leben ein Stück Himmel auf Erden, nicht in Vollkommenheit, aber wir schmecken es schon jetzt. Und ich wünsche uns, dass wir diese Perspektive haben, uns darauf zu freuen, was noch kommt. Dass wir wissen, ja, da wartet noch etwas auf uns. Und dass wir daraus leben können, hier und jetzt aber auch schon damit zu rechnen, dass der Heilige Geist wirkt. Also dass wir nicht alles auf die Ewigkeit schieben und sagen, ja, erst dann. Sondern dass wir hier und jetzt mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen. Als Vorgeschmack dessen, dass das Reich Gottes angefangen hat und dass es mitten unter uns wirkt. Dass es aber gleichzeitig ein Trost ist für uns und eine Spannung ist, in der wir uns bewegen, wenn wir hier noch nicht den Himmel auf Erden 100% erleben. Das ist nämlich auch manchmal eine Falle, in die wir tappen können, dass wir denken, Mensch, der Himmel, ja, den haben wir ja schon hier und hier muss auch alles so sein wie später in der Ewigkeit und so. Und hier muss jeder sofort gesund werden und hier muss jedes Problem gelöst werden und so. Und das sagt die Bibel nicht, sondern die Bibel spricht von dieser Spannung, dass der Geist gegeben wurde, aber dass wir noch nicht vollkommen da sind, wo wir sein werden. Und in dieser Spannung gilt es, den christlichen Glauben zu leben und tatsächlich zu glauben und noch nicht alles zu sehen und noch nicht alles zu haben. Und diese Spannung gefällt uns nicht, sondern wir sagen mal entweder so oder so. Entweder wirkt Gott gar nicht mehr heute, ja, und keine Geistesgaben mehr, oder Gott muss immer so und so wirken, weil hat er uns ja versprochen und im Himmel wird es auch so sein. Und wir sind in der Spannung. Spannung fühlt sich nicht gut an, aber Spannung ist oft das, wo das Leben sich abspielt. Deswegen gilt es, die Spannung auch auszuhalten an solchen Punkten. Ich wünsche uns die Gewissheit, dass wir uns freuen und zunehmend freuen mit dieser Gewissheit, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Manchmal haben so Gemeinden diesen Spruch, ja, das Beste kommt noch, wo sie sagen, ja, die Gemeinde wird hier immer besser und immer doller und so. Lass uns doch mehr auf die Ewigkeit schauen und sagen, ja, das Beste kommt wirklich noch. Nicht hier auf dieser Erde unbedingt, sondern das Beste kommt, weil Gott uns das zugesagt hat und weil wir hier schon seinen Geist haben. Epheser 1, Vers 13. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Das ist ein anderes Bild, was Paulus hier gebraucht. Der Heilige Geist nicht nur als Angeld, als Vorauszahlung, als erste Zahlung für das, was noch kommt, sondern der Heilige Geist als Siegel auf unserem Leben. So, heute hat keiner mehr so ein Siegel. Manchmal bei Hochzeiten, ne, dann gibt's da noch so ein Siegel und dann verschickt man dann seine Einladungen. Aber so im offiziellen Bereich, beim Notar gibt's das vielleicht noch, aber eigentlich spielt's keine Bedeutung mehr. Das Siegel früher, das hat signalisiert, da wo das Siegel drauf war, das gehört mir, das ist mein Besitz. So, wenn das Siegel jetzt in Form des Heiligen Geistes auf unserem Leben ist, wie auch immer du das jetzt dir vorstellen magst, dann ist das ein ganz starkes Zeichen dafür, dass Gott sagt, du bist mein Besitz, du gehörst mir. Ich lass dich nicht los. Ich halte dich in Ewigkeit fest und deswegen habe ich dir meinen Geist schon jetzt gegeben, damit du versiegelt bist durch alle Kämpfe hindurch, durch alle Zeiten hindurch. Wenn du an mir dran bleibst, das möchte ich mal einfügen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte mich von Gott nicht lossagen, dann ist Gottes Hand da und hält dich und du bist eingebunden in dieser Sicherheit und Geborgenheit, weil der Heilige Geist sein Siegel auf dich gesetzt hat. Es gibt immer wieder Personen, die auch unsicher sind in ihrer Gottesbeziehung und die sich fragen, ja, bin ich wirklich errettet? Ich fühle mich nicht immer so. Und es gibt Tage, da fühle ich mich ganz fern von Gott. Und dann gibt es Lebenssituationen, wo ich spüre, boah, ich weiß gar nicht, ob ich noch dabei sein will oder so. Und ich bin verunsichert in mir, weil meine Emotionen rauf und runter gehen und ich bin total durch den Wind. Da möchte ich dir sagen, halte dich an diesen Bibelstellen fest, dass der Heilige Geist dir gegeben ist und dass du versiegelt bist mit dem Geist Gottes, egal wie du dich gerade fühlst. Das Siegel hat rechtliche Natur. Das Siegel hat einen rechtlichen Bestand. Da geht es nicht darum, wie fühle ich mich gerade, sondern was sagt Gott über mich und was hat er in mein Leben hineingelegt, nämlich sein Geist. Dann gehörst du zu ihm, dann bist du Teil seiner Mannschaft, dann bist du Teil seiner Familie. Und auch da gilt es, diesen Kampf auszuhalten, nämlich dieser Botschaft zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass Gott uns in seiner Hand hält, ob du es gerade fühlst oder nicht. Aber seine Hand ist immer stärker als deine Hand und dein Verstand und deine Gefühle. Wir sind Menschen und da ist es mal so, wir sind wuschig, wir wissen manchmal selbst nicht, wo wir stehen, aber Gott ist da und er sieht dich und er liebt dich und du bist Teil seiner Familie und er hat eine ewige Perspektive für dich. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Die Frage, die im Raum steht, ist, nehmen wir diese Geschenke, die Gott uns hinhält, aus der Verbindung mit Jesus Christus und wir sagen, ja, ich glaube Jesus und ich bin Teil von seiner Nachfolgerschaft und deswegen gelten mir auch die ganzen Zusagen in Christus. Wir haben die Predigtreihe überschrieben, alles in Christus. Und der Heilige Geist, der kommt zu uns, weil wir an Jesus Christus glauben. Also auch da kommt er durch Christus zu uns, durch die Verbindung mit ihm. Lass uns doch neu verstehen, dass wir an Jesus Christus angedockt sein müssen, um diese Geschenke zu bekommen, um diese Sicherheit zu erfahren. Um Gott so erleben zu können. Es geht nicht über Verstandesleistungen. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, dass wir für Gott arbeiten, machen und tun, sondern es geht um diese vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus, dass er sich ausbreiten kann in unserem Leben, dass er mit seinem Geist kommt und dass er wirkt und dass wir in uns spüren, Gott spricht mir zu, dass ich Sohn und Tochter Gottes bin, dass es bei mir im Herzen ankommt. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen und ich weiß nicht, wo du stehst an diesem Thema, in dieser Thematik, wie weit du mit Jesus unterwegs bist oder noch gar nicht. Aber es ist nicht schwer, mit Jesus Kontakt aufzunehmen und auch die Beziehung zu Jesus zu erneuern. Es reicht, wenn du dich Gott hinhältst und sagst, Gott, die letzte Zeit habe ich sehr für mich gelebt und bin meine eigenen Wege gegangen und habe dich nicht wertgeschätzt. Komm wieder neu und belebe mich durch deinen Heiligen Geist. Zieh mich wieder zu dir, zieh mich in diese ewige Perspektive meines Lebens hinein. Manchmal sind wir so geblendet durch das ganze Materielle, was wir sehen und wir denken, das ist das Allerwichtigste. Das ist aber nur sekundär wichtig. Das Wichtigste ist, diese geistliche Dimension, die wir aber oft nur versteckt vor Augen haben. So. Deswegen such die Verbindung mit Jesus. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann halt ihm dein Leben hin und sag, Jesus, wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich der Sohn Gottes bist und wenn du wirklich von den Toten auferstanden bist, dann offenbare dich mir. Dann zeig dich, dass ich dich begreifen kann. Und das kann nur er tun durch seinen Heiligen Geist. Das kann ich von hier vorne nicht machen. Das kann nicht der vor oder hinter dir steht, machen. Das ist Job von dem Heiligen Geist selbst, dass er Christus dir zeigt, wie er wirklich ist. Aber wenn du das betest und wenn du diese Sehnsucht hast, dann macht Gott das auch. Weil das ist seine größte Sehnsucht, dass er jedem Menschen begegnet. So möchte ich gerne an dieser Stelle beten mit uns. Und dann lass uns noch einfach ein paar Momente haben, wo wir auch Gott zusingen und ihn ehren und mit ihm die Verbindung suchen. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist Und ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht nur Verstandesmenschen sind, sondern ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und präsent bist und dass du Wohnung gemacht hast in uns. Du wohnst in mir. Durch den Geist Gottes hast du Wohnung gemacht, Gott, in mir. Danke, dass ich das nehmen darf immer wieder. Auch in aller Schwachheit und in allen Kämpfen bist du da. Danke, Herr, für das große Erbe, was für uns bereit liegt. Danke, dass da so viel mehr ist und es ist Grund zur Freude und Dankbarkeit. Herr, aber wir wollen uns hier an diesem Tag dir öffnen und wir wollen die Verbindung mit dir suchen. Jesus Christus, und ich bete, dass du dich den Personen offenbarst und zeigst, die bisher nicht in Beziehung mit dir leben. Zeige dich, wie du wirklich bist. Zeige dich in deiner lebendigen Art und Weise, voller Liebe und Zugewandtheit, voller Gnade und Schönheit. Geist Gottes, und zieh uns mehr in diese Sehnsucht nach dir, auch in dieser Gebetszeit und Fastenzeit, die vor uns liegt, dass wir uns danach ausstrecken, mehr von dir zu empfangen. Und dass wir dir Raum geben. Wir sind abhängig von dir und wir wollen das Geistliche sehen. Wir wollen uns nicht im Materiellen irgendwie verzetteln, sondern wir wollen das Geistliche sehen und daraus leben und darin stark werden. So diene du uns durch deinen Heiligen Geist. Danke für das Gute, was du vorbereitet hast, Herr. Und so komm du jedem nahe, wie er es braucht, gerade jetzt. Danke für deine Berührungen. Danke für deine suchende Liebe nach uns. So wollen wir dich ehren, Herr, und dich anbeten. Amen.